Liebe Geschwister, der Predigttext ist heute aus der Offenbarung, Kapitel 14, Verse 1 bis 5. Offenbarung, Kapitel 14, Verse 1 bis 5. Ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung. Nun sah ich das Lamm auf dem Zionsberg stehen und bei ihm 144.000 Menschen, auf deren Stirn sein Name und der Name seines Vaters geschrieben waren. Aus dem Himmel ertönte ein Brausen, das sich wie das Tosen einer mächtigen Brandung und wie gewaltiges Donnerrollen anhörte und gleichzeitig wie Musik von Harfenspielern klang. Was ich hörte, war ein neues Lied, das vor dem Thron und vor den vier lebendigen Wesen und den Ältesten gesungen wurde. Niemand war imstande, es zu lernen, außer den 144.000, die aus allen Völkern der Erde freigekauft sind. Sie haben sich durch keinerlei Untreue dem Lamm gegenüber schuldig gemacht, sondern haben sich rein bewahrt wie eine Braut für ihren Bräutigam und folgen dem Lamm, wohin es auch geht. Unter allen Menschen sind sie diejenigen, die freigekauft wurden und wie eine Erstlingsgabe Gott und dem Lamm geweiht sind. Über ihre Lippen ist nie eine Lüge gekommen. Es ist nichts an ihnen, was Tadel verdient. Bis dahin der Predigttext. Das Thema der Predigt habe ich so überschrieben: Die Gemeinde, die singende Kampftruppe von Jesus. Die Gemeinde, die singende Kampftruppe von Jesus. Ja, ich habe es heute wieder ziemlich einfach in der Offenbarungsreihe. 5 Verse. Wenn man das vergleicht mit den, ich glaube, 2, 3 Predigten vorher, durch Offenbarung 13. Ich glaube, da steckte da noch wesentlich mehr Arbeit drin, ne? In der Vorbereitung als jetzt. Ja, ich habe das Vorrecht, ich kann mir Zeit lassen für die einzelnen Verse. Also wir können heute so ein bisschen ins Detail gehen. Vers 1 nochmal. Danach sah ich Folgendes. So fängt Johannes hier an. Wenn man die Offenbarung mal am Stück durchliest, vielleicht passiert das ja mal dem einen oder anderen von euch, dann fällt ihm auf, dass darin eigentlich eine einzige Vision geschildert wird. Die fängt in Kapitel 1, Vers 10 an. Und dann weiß man nicht genau, ja, wie weit geht die? Die geht bis Kapitel 22, Vers 18. Das ist eine Vision. Es wird nicht berichtet, dass Johannes zwischendrin mal aufwacht, ne, sich das Gesicht wäscht und Zähne putzt und dann wieder einschläft und dann geht das weiter. Also ist eine Vision am Stück. Ne, Kapitel 1, Vers 10. Hier auf Patmos wurde ich am Tag des Herrn vom Geist Gottes ergriffen. Und dann geht's los. Er sieht Christus in einer Vision. Er wird von da an in einen Zustand versetzt, wo er von Gott in eine Welt der Bilder und Symbole gebracht wird, in der Gott mit ihm kommuniziert. Eine Welt der Bilder und Symbole. Zum Beispiel sieht er ein Lamm, welches Christus darstellt. Er sieht einen Thron, wo Gott drauf sitzt. So in Gestalt eines obersten, höchsten Herrschers. Und diesen Zustand verlässt Johannes erst in Kapitel 22, Vers 18. Ich, erste Person, Johannes, erkläre jedem, der die prophetische Botschaft dieses Buches hört, und dann so und so weiter. Ja, man mag also davon sprechen, dass Johannes irgendwie mehrere Visionen hat von denen in der Offenbarung berichtet wird. Aber eigentlich ist alles Teil dieser einen Vision. In dieser Vision offenbart Jesus Johannes, was bis zur Vollendung der Herrschaft Gottes geschehen muss und wie Gott am Ende seine endgültige Herrschaft durchsetzt. Das ist der rote Faden. Die Durchsetzung der Herrschaft Gottes gegen alles, was sich gegen ihn auflehnt. So, Offenbarung 14, der Predigttext, gehört zu dem Abschnitt, der in Kapitel 12 beginnt und sich dann bis Kapitel 14 erstreckt. In Kapitel 12 sah Johannes, dass Gott sein Volk gegen die Angriffe des Teufels schützt. Warum schützt er sein Volk? Weil Jesus am Kreuz den Sieg errungen hat. In Kapitel 13 wird Johannes Zeuge davon, wie sich das Böse gegen Christus auflehnt und seine Gemeinde auf der Erde unterdrückt. Jesus fordert hier die Gläubigen dringlich auf, sich nicht an dem Götzendienst zu beteiligen, den der Teufel, auch Drache genannt, den der Teufel durch das Tier aus dem Meer und das Tier vom Festland in der Welt vorantreibt. Und zusammengefasst wird das in Kapitel 13 dann mit dieser Zahl 666. Philipp, hast du darüber gepredigt?
Ja.
Ja, ne? Hast ja zu alles gesagt. Also die Zahl 666. Also da steckt Trost und Warnung drin. 666, also die 777, ne, das wäre quasi die göttliche Vollkommenheit. Die wird aber nicht erreicht, ne, vom Drachen, dem ersten und dem zweiten Tier. Ne, die versuchen so eine Dreieinigkeit nachzuäffen. Aber die Zahl 666 ist auch so ein bisschen zwiespältig. Die kommen ziemlich nah an die 7 ran. Und diejenigen, die keinen Blick für Gottes Herrlichkeit haben, die verfallen dem Tier. Für die ist das dann die göttliche Herrlichkeit, die sie sich vorstellen können. Christen wissen, nee, das ist keine 7, das ist eine 6. Guck doch genau hin. Weltliche Herrlichkeit. Ne, baut hier ein Blendwerk auf. Wir wissen aber als Christen, Gott hat seine Herrlichkeit im gekreuzigten und auferstandenen Christus offenbart. Und er tut es durch seinen Heiligen Geist. 3 × 7. So, Kapitel 14 schildert Johannes eine Vision, die jetzt voller Harmonie ist. Nach all dem Kampf, der in Kapitel 13 geschildert wurde, Jesus ist mit all seinen Jüngern vereint. Nichts und niemand kann die Gemeinschaft zwischen ihnen zerstören, auch nicht und gerade auch nicht, wenn sie mitten im Kampf stehen. Vielleicht grob etwas, vielleicht zur zeitlichen Einteilung. Also diese Vision folgt ja der in Kapitel 13. Und da kann man immer die Frage stellen, okay, die folgt jetzt diese Vision. Wie verhält sich das, was darin bildlich geschildert wird, zeitlich zu dem, was vorher geschildert wurde? Also zwei Möglichkeiten gibt es hier. Das, was Johannes hier schildert, bezeichnet den Zustand der Gemeinde nach dem Kampf, der in Offenbarung 13 geschildert wurde. Oder er schildert den Zustand der Gemeinde während des Kampfes, der in Offenbarung 13 geschildert wird. Und da gibt es noch eine dritte Möglichkeit. Es wird beides geschildert. Und die dritte Möglichkeit ist meines Erachtens die plausibelste. Das ist der Vorteil von bildlicher Redeweise. Man muss sich nicht unbedingt auf eine Sache festlegen. Es wird aber auch nicht unendlich beliebig. Irgendwie schimmert hier durch die Sprache der Vollendung. Die Gemeinde ist vollendet. Sie ist irgendwie schon durch den Kampf. Aber dann gibt es eben Hinweise darauf, nee, sie sind irgendwie auch noch drinne. Sie, die 144.000, die folgen dem Lamm, wo immer das Lamm sie auch hinführt. Hier auf der Erde. In welchen Kampf sie auch geführt werden, das Lamm ist bei ihnen und die 144.000 sind mit ihm vereint. Ja, vielleicht Vers 1. Das Lamm stand auf dem Berg Zion und bei ihm die 144.000. Sie jubeln ihm zu, beten es an. In Kapitel 13, da legte Johannes den Schwerpunkt darauf, die Gemeinden durch die Vision von den zwei Tieren zum geistlichen Durchblick zu verhelfen und zum Ausharren aufzufordern. Ja, die Aufforderung in Kapitel 13, die kam zum Beispiel in Vers 9 und 10 zum Ausdruck. Wer bereit ist zu hören, der gebe jetzt besonders Acht. Wenn jemand für die Gefangenschaft bestimmt ist, wird er in Gefangenschaft geraten. Wenn jemand durch das Schwert umkommen soll, wird er durch das Schwert umkommen. Also das ist die Anrede an Christen. Es kann sein, dass der Gehorsam gegenüber Jesus dazu führen wird, dass das Tier dafür sorgt, dass du ins Gefängnis geworfen wirst oder sogar hingerichtet werden wirst. Wenn das kommen sollte, lass es dich nicht bekümmern. Bleib bei Jesus. Jetzt hier in Kapitel 14 sehen wir die Gemeinden und die Heiligen aller Zeiten aus der Perspektive Gottes als eine verherrlichte Einheit. In Offenbarung 13, da haben wir eine Gemeinde vor uns, die sich in Acht nehmen muss, die möglicherweise sich in irgendwelche Höhlen und Grüften verkriechen muss, um den Anfeindungen des Tieres zu entkommen. Das sind Gemeinden, die sollen zersplittert werden. Und so ist auch die Realität heute. Ne? Die Gemeinden sind nicht die herrliche Einheit, die wir uns oft wünschen. Also ihr seid natürlich eine große Ausnahme hier in Gummersbach. Hier in Offenbarung 14 sehen wir die Heiligen aller Zeiten aus der Perspektive Gottes als verherrlichte Einheit. Sie wird als Gemeinschaft geschildert, die zusammengenommen eine makellose Braut von Christus darstellen und zugleich ein geheiligtes Kriegsheer für Christus. Vers 1 ist dann die Rede vom Berg Zion. Der Berg Zion war ursprünglich der Name einer Bergfestung am Osthügel von Jerusalem. Erwähnt wird die Festung Zion zum ersten Mal, als David die Stadt von den Jebusitern erobert. Könnt ihr in 1. Samuel nachlesen. 2. Samuel. An der Stelle baute dann Salomo den Tempel. Und Zion bezeichnete bald den gesamten Tempelberg und später dann bei den Propheten bezeichnet Zion die gesamte Stadt Jerusalem. Wichtig ist dabei folgende Beobachtung. Zion oder der Berg Zion wird im Alten Testament häufig gebraucht, um die wahre Gottesstadt zu bezeichnen. Jerusalem als Stadt, die wird oft genug als untreue Ehefrau bezeichnet bei den Propheten, die dem Gericht nicht entkommen wird. Wenn dann aber diese Stadt im Bild von Zion dargestellt wird, handelt es sich fast immer um die treue Ehefrau Gottes. Zion, der Berg Zion, das ist das Ideal, wo Gott sich mit seinem Volk vereint, das er vollkommen geheiligt hat. Der Berg Zion, hier in Vers 1, ist also als symbolischer Wohnort Gottes zu verstehen, von wo aus er in der letzten Zeit sein Volk beschützt. Ja, ein Wort noch zu den 144.000. Also irgendwie hat es sich da bei der Verteilung der Predigtexte so ergeben, dass ich ja auch schon über Offenbarung 7 gepredigt habe. Und da habe ich schon einiges zu den 144.000 gesagt. Das brauche ich ja jetzt nicht alles wiederholen. Ich fasse nur noch mal kurz zusammen. Die 144.000 sind aus meiner Sicht ein Bild für die Gläubigen aller Zeiten. 144.000 ist eine schöne, wunderbare, so auch fast geometrische, schöne Zahl. Quadrate und Würfel kommen da zusammen und es ist einfach ein sehr schönes Bild für die Gemeinde, die unter Gottes Schutz steht. Keiner von denen, die Gott wirksam berufen und erwählt hat, fehlt am Ende. 144.000. In Wirklichkeit sind es natürlich viel mehr Menschen. Im Zusammenhang von Kapitel 14 geht es vor allen Dingen um zwei Dinge, die mit dieser Zahl zusammenhängen. Das erste habe ich eben schon genannt. Die Gemeinde wird von Gott in ihrer Trübsal und Anfeindung beschützt, sodass nicht ein einziger von denen, die Gott in Besitz genommen hat, verloren gehen wird. Alle Versuche des Teufels und des Tieres und des zweiten Tieres müssen scheitern, weil Gott hier eine Vollzahl berufen hat. Und der zweite Hinweis, die Gemeinde ist eine Art geistliches Kriegsheer von Christus. Sie bezeugen prophetisch die Botschaft von Jesus und sind bereit, dafür Leiden in Kauf zu nehmen. Auf diese Weise haben sie Teil an dem Sieg über das Böse, den Jesus durch seinen Tod am Kreuz errungen hat. Die Rede ist, Vers 1, von auf deren Stirn sein Name und der Name seines Vaters geschrieben waren. Das ist hier, also im Bild, eine Tätowierung. Und wahrscheinlich ist der Name Gottes ist ihnen eintätowiert, jedem Einzelnen, der 144.000. Und diese Tätowierung besagt so viel, wie dass Gott diese 144.000 aus der Menschheit ausgesondert hat, damit sie ihm gehören. Weil sie zu ihm gehören und er sie alle mit Namen kennt, bewahrt er sie vor der Verführung, die sie in der Welt anficht. Der Name Gottes auf ihrer Stirn bewahrt sie davor, das Zeichen des Tieres aus Offenbarung 13 anzunehmen. Also in der Offenbarung ist es ziemlich klar geregelt, ein Mensch kann nur ein Zeichen tragen. Entweder er trägt das Zeichen des Lammes oder er trägt das Zeichen des Tieres. Trägt er das Zeichen des Lammes, muss er sich dem Zorn des Tieres stellen, was aber nicht so schlimm ist. Trägt er das Zeichen des Tieres, muss er sich dem Zorn des Lammes stellen. Und das ist wirklich schlimm. Weil Gott sie in Besitz genommen hat, widerstehen diese 144.000 dem Tier, welches versucht, sie zu verfolgen, zu verführen und zum Abfall von Christus zu bewegen. Vielleicht noch etwas zu diesem Bild. Also das Siegel bzw. die Tätowierung stammt aus dem Bereich der Sklaverei. Damals bekamen Sklaven das Siegel ihres Herrn eintätowiert. Und so war der Sklave als Eigentum seines Herrn erkennbar. Die Rede vom Siegel oder vom Zeichen besagt also, dass jemand dem gehört und dem dient, dessen Siegel er trägt. Wer das Zeichen des Tieres annimmt, begibt sich bewusst unter seine Herrschaft. Offenbarung 13. Das passiert nicht zufällig. Also, dass jemand irgendeinen Code eintätowiert bekommt, von dem man nicht weiß, das ist das Zeichen des Tieres, ne? Sondern wer das Zeichen des Tieres annimmt, bezeugt damit offen, ich gehöre dem Tier, ich bete es an. Wer das Zeichen des Lammes annimmt, ne, ich habe eben die Seite der Souveränität Gottes betont, aber es gibt auch die Seite des Menschen. Wer das Zeichen des Lammes annimmt, der tut dies auch durch bewusste Umkehr, durch Glauben. Diese 144.000 wissen alle ganz bewusst, dass Jesus ihr Herr ist. Sie haben ihm ihr Leben anvertraut und haben so das Zeichen bekommen. Johannes schreibt, auf deren Stirn, auf ihren Stirnen war sein Name, also des Lammes, und der Name seines Vaters geschrieben. In der Offenbarung steht kein Satz, wo ausdrücklich gesagt wird, Jesus ist Gott oder Gottes Sohn ist Gott. Jedenfalls ist mir im Moment keiner bewusst. Und dennoch sagt die Offenbarung mehr über die göttliche Würde von Jesus als irgendein anderes Buch im Neuen Testament. Sie vermag dies durch die reiche Bildsprache zu tun. Den Namen des Vaters an der Stirn zu tragen, ist dasselbe wie den Namen des Lammes an der Stirn zu tragen. Der Vater hat kein Problem damit, wenn wir unser Leben Jesus anvertrauen als unserem Herrn. Das versteht der Vater nicht als Konkurrenz. Warum nicht? Weil beide in einem göttlichen Wesen vereint sind. Und was ihr auch noch bedenken müsst, ist, die Offenbarung warnt sehr stark vor dem Götzendienst. Und sie hat überhaupt kein Problem damit, wenn Menschen das Lamm anbeten. Versteht ihr? Also das ist die Art, wie die Offenbarung deutlich macht, Jesus hat göttliche Würde. Da braucht nicht unbedingt ein Satz drinnen stehen. Jesus ist Gott. Das wird auf vielerlei Weise anderwärtig bezeugt. Vers 2. Ich hörte, wie es aus dem Himmel schallte. Vers 1. Ich sah das Lamm. Vers 2. Ich hörte, wie es aus dem Himmel schallte. Die Abfolge, dass Johannes etwas sieht und dann hört oder erst hört und dann sieht, das gibt's in der Offenbarung an manchen Stellen. In Offenbarung 5, Vers 5, da hört Johannes die Botschaft der Engel über den Löwen aus dem Stamm Juda. Danach sieht er ein Lamm, das geopfert ist. Beide Male handelt es sich um Christus. Oder in Kapitel 7, da hört Johannes die Anzahl der Erlösten, 144.000. Danach sieht er eine große, unzählbare Schar von Erlösten. Beide Male handelt es sich um das gesamte Volk Gottes. Und jetzt hier in Kapitel 14, da sieht er das Lamm und bei ihm die 144.000 auf dem Berg Zion. Danach hört er aus dem Himmel vom Thron Gottes her einen Gesang. Beide Male handelt es sich um ein und denselben Ort. Der Berg Zion und der Thronsaal, der himmlische Thronsaal Gottes, das sind ein und derselbe Ort. Johannes berichtet dann, es klang wie das Tosen des Meeres und wie lautes Donnerrollen. Es hörte sich an wie Musik von Harfenspielern. Die Musik, die Johannes hört, ist laut, sie ist majestätisch und schön. Sie ist so wunderschön, dass Johannes offensichtlich nach Worten ringt, sie zu beschreiben. Er spricht wörtlich von Musik, die so klingt wie von Harfensängern, die auf Harfen Harfe spielen. Es handelt sich bei der Harfe hier um ein kleineres Saiteninstrument als die Harfe, die uns heute bekannt ist. Johannes will zum Ausdruck bringen, dass die Musik, die er gehört hat, unvorstellbar schön und bewegend war. Und jetzt kommt Vers 3, das ist meines Erachtens der Hauptvers. Sie sangen ein neues Lied. Es ist auf den ersten Blick nicht ganz klar, wer hier singt. Sind es Engel, die hier den Erlösten ein Lied vorsingen und es dann mit ihnen einüben? Besser ist die Deutung, dass es sich hier um die Erlösten handelt. Nur sie können Lieder singen oder ein Lied singen, in denen Christus aus persönlicher Erfahrung heraus als Retter und Herr gepriesen wird. Nur die, die erkauft worden sind vom Lamm, können ein Lied singen, ein neues Lied, in der persönliche Erfahrung mit Jesus besungen wird. Die Engel sind nicht von Jesus erkauft. Die sind da einfach im Himmel. Und wenn die sich keinen Bock leisten, bleiben sie im Himmel. Aber die sind nicht von Christus erkauft. Auch die bösen Engel sind nicht von Jesus erkauft. Wir sind von Jesus erkauft. Das Lied lernen, was heißt das? Vers 3. Hier ist wohl mehr gemeint, als dass von den Erlösten der Text eines Liedes auswendig gelernt wird und sie es dann wiedergeben. Es geht hier vielmehr um persönliche Glaubenserfahrung. Und zwar um Glaubenserfahrung, die die Erlösten hier in diesem Leben mit Jesus gemacht haben. Sie haben Jesus als gekreuzigten und auferstandenen Herrn persönlich in ihrem Leben kennengelernt. Dadurch, dass sie ihm in ihrem Leben nachgefolgt sind, hat Christus sie geprägt. Sie haben in Gemeinschaft mit Jesus ein Lied gelernt, das nur sie von Herzen singen können. Ihre größte Freude finden sie darin, Christus mit diesem Lied zu loben. Mit Gesang versuchen sie ein Stück weit, jene Herrlichkeit zum Ausdruck zu bringen, die Jesus für sie bedeutet. Die Rede vom neuen Lied, die knüpft an das Alte Testament an, etwa Psalm 98, Vers 1. Singt dem Herrn ein neues Lied, denn er hat Wunder getan. Dann klingt sich Offenbarung 14 ein. In einem neuen Lied wird Gott frisch und frei für Dinge gelobt, die man unmittelbar in der Erfahrung mit Jesus gemacht hat. Vom Zusammenhang her können wir davon ausgehen, dass die 144.000 vor allen Dingen die Erfahrung gemacht haben, dass Jesus, das Lamm, sie durch alle Trübsal hindurchgebracht hat. Alle Anfeindungen durch das Tier haben sie überlebt, geistlich überlebt, weil Jesus für sie gestorben ist und sie erkauft hat. Jesus hat den Sieg über den Teufel errungen. Der Teufel hat keine Grundlage mehr, die Heiligen vor Gott anzuklagen. Gott hört seine Anklagen nicht mehr, weil Christus ihre Sünden auf sich genommen hat. Und diesen Sieg besingen die Gläubigen zur Ehre Gottes und des Lammes. Seine Herrschaft bejahen sie ohne Vorbehalte. Sie bringen mit dem Lied zum Ausdruck, dass sie Jesus über alles lieben. Vers 3 heißt es, sie sind von der Erde losgekauft. Auch die Rede vom Loskauf stammt vom damaligen Sklavenmärkten. Da gab es Herren, die haben Sklaven zum Verkauf angeboten. Es gab andere Herren, die sind auf den Markt gegangen, um Sklaven zu kaufen. Zwei Herren einigten sich auf einen Preis für einen Sklaven und dann wurde der Preis ausgehändigt. Der Sklave bekam die Tätowierung des neuen Herrn und wurde damit als sein Eigentum ausgewiesen. Für den Sklaven galt fortan nur noch das Herrschaftsrecht des neuen Herrn. Der alte Herr, der mal sein Herr gewesen war, konnte nicht mehr über diesen Sklaven verfügen. Er war verkauft. Christus hat die 144.000 durch seinen Tod am Kreuz für sich als Sklaven erworben. Zu weit sollte man das Bild vom Loskauf nicht treiben. Christus hat keinen Herrn bezahlt. Manche Die bringen solche schauerlichen Lehren wieder, wie als hätte Jesus an den Teufeln den Preis bezahlt. Ist Quatsch. Bildliche Redeweise. Der Verkäufer steht hier, der kommt hier nicht in den Blick. Jesus hat uns erkauft, er hat einen Preis bezahlt und dadurch gehören wir ihm allein. Jesus hat den Teufel besiegt und hat uns vor dem Zorn Gottes gerettet. Ja, an dieser Stelle vielleicht ein Hinweis zu der Frage, für wen ist Jesus gestorben? Ist unter Christen manchmal ein heißes Eisen. Hier ist davon die Rede, dass Jesus gezielt und wirksam für die 144.000 gestorben ist. Sie sind von der Erde aus der Menschheit heraus erkauft. Das heißt, in einer gewissen Hinsicht wird hier angedeutet, der Tod von Jesus hat einen Bezug zu diesen 144.000, den er nicht zu allen Menschen hat. Es ist also falsch zu sagen, Jesus sei wirksam oder habe wirksam die Sünden aller Menschen gesühnt. Wenn Jesus wirksam die Sünden aller Menschen gesühnt hat, dann wären sie auch alle gerettet. So viel steht fest. Weil Gott wird nicht einfordern, dass ein und dieselbe Sünde zweimal bestraft würde. Einmal an Christus und für den Fall, dass Christus nicht angenommen werden würde, an dem Menschen selber. Zu verbinden ist diese Aussage mit Kapitel 13, Vers 8. Ich glaube, Corny, da hast du drüber gepredigt, ne? Da ist die Rede von einem Buch des Lebens, das dem geschlachteten Lamm gehört. Und von dem Lamm wird gesagt, dass es vor Grundlegung der Welt geschlachtet worden ist. Bildliche Redeweise, aber mit geistlichem Tiefgang. Also Jesus, in gewisser Weise hat der Tod von Jesus, der Tod von Jesus, der Sühnetod von Jesus, ist in gewisser Weise vor der Erschaffung der Welt angesiedelt, und zwar bei Gott. Gott hat Jesus mit einem ganz bestimmten Plan hingegeben. Er wollte etwas bewirken mit der Hingabe seines Sohnes, nämlich die Errettung, die wirksame Errettung bestimmter Menschen. Das war nicht, der Tod von Jesus ist nicht ein Versuch, den Gott startet, um möglicherweise Menschen zu retten. Um dann möglicherweise festzustellen, ja, leider wollte sich keiner zu Jesus bekehren und Jesus ist für nichts gestorben. Das wird es nicht geben. Noch etwas folgt daraus. Jeder von euch, der hier sitzt und bekennen kann, ich bin im echten Glauben mit Jesus verbunden, der kriegt hier auch eine Antwort darauf, warum er glaubt. Der Glaube ist eine Gabe Gottes, die aus dem wirksamen Sühnetod von Jesus erwächst. Und dass du im Glauben ausharrst in Anfechtungen, das ist eine Gabe, die Gott erwirkt hat in dem wirksamen Sühnetod von Jesus Christus. Wie gesagt, also ich weiß, es wird über diese Lehre manches Mal gestritten unter Christen. Ich möchte hier die Betonung darauf legen, welchen Trost diese Lehre in sich birgt. Für alle die, die wirklich an Jesus glauben und schwere Zeiten durchmachen. Sie kriegen hier die Zusage, dass alles, was sie brauchen, um im Glauben zu bleiben und am Ende die endgültige Rettung zu kriegen, die sind in dem wirksamen Sühnetod von Jesus alle mit inbegriffen. Und was hier auch nicht gesagt werden soll mit dieser Lehre von der wirksamen Sühne, ist, dass wir das Angebot des Evangeliums im Vorfeld irgendwie einschränken und sagen, ja, ob ich dir jetzt das Evangelium präsentiere, weiß ich noch nicht. Ich weiß ja gar nicht, ob du erwählt bist. Nee, das machen wir nicht, weil wir gucken Gott nicht in die Karten. Wir sind nicht im Ratschluss Gottes. Wir lesen solche Stellen wie Hesekiel 18, wo Gott bekennt, ich habe keinen Gefallen daran, wenn ein Gottloser in sein Verderben rennt. Ich habe Gefallen daran, wenn er umkehrt und lebt. Das können wir jedem Menschen sagen. Wir können jedem Menschen sagen, Gott hat seinen Sohn für dich gegeben. Ich würde halt nicht so weit gehen und sagen, ich würde nicht jedem Menschen sagen, wenn er kein Christ ist, dass Jesus seine Sünde wirksam gesühnt hat. Weil das könnte er dann in der Weise missbrauchen, dass er sagt, ja, dann lebe ich so weiter wie bisher. Jesus hat das alles gemacht. Na, hier müssen wir betonen, nee, die Rettung wird allein durch den Glauben angeeignet. Durch einen Glauben, der wiederum eine Gabe ist, die im Sühnetod beschlossen liegt. Ja, so viel dazu an dieser Stelle. Wichtig ist es, diesen Aspekt zu betonen, auch um zu verstehen, was ist am Kreuz passiert. Wenn wir von der Rechtfertigungslehre reden, dann reden wir ja davon, dass Jesus am Kreuz für Sünden bestraft worden ist, und zwar wirksam. Jesus hat am Kreuz wirksam die Strafen all derer auf sich genommen, die ihm jemals ihr Leben anvertrauen würden. Vers 4. Es sind die, die sich nicht mit Frauen befleckt haben, denn sie sind jungfräulich. Sich nicht mit Frauen zu beflecken, gemeint ist hier wahrscheinlich, sich nicht ehelich mit der Ehefrau zu beflecken. Grundlage hier wiederum das Alte Testament. Könnt ihr alles selber mal nachlesen. Hier die eine oder andere Stelle vielleicht. 3. Mose 15, Vers 18. Da geht es um Reinheitsbestimmungen. Oder später wird angeordnet, für Männer Israels, die sich im Krieg befanden, galt, dass sie das Heerlager, in dem sie übernachteten, kultisch reinzuhalten. Und beide Anordnungen wurden dann später wohl so angewandt, dass Männer Israels, die sich im Krieg befanden, keinen sexuellen Umgang mit ihren Frauen haben durften. Vorher. Ein Beispiel hierfür ist wahrscheinlich der Uriah, der Mann von Bathseba. Ja, ihr erinnert euch, David treibt Ehebruch mit Bathseba. Uriah ist gerade im Krieg, an der Front. Und nachdem David erfahren hat, dass Bathseba schwanger ist, durch ihn, versucht er das irgendwie zu vertuschen. Und wie versucht er das? Er lässt Uriah von der Front zurückrufen. Er grüßt ihn freundlich, flößt ihm schön Wein ein. Uriah, lass es dir gut gehen. Geh zu deiner Frau nach Hause und genieß die Zeit hier in Jerusalem. Er hat die Hoffnung, dass Uriah mit seiner Frau schläft und man denken könnte, die ist von ihm schwanger. Was macht der Uriah aber? Der geht nicht zu seiner Frau. Warum nicht? Weil er sich für den Kampf reinhalten will. Israel steht im Krieg und er möchte schnellstmöglich wieder bei der Truppe sein können. Er weiß, wenn ich jetzt zu meiner Frau eingehe, dann muss ich erst eine Zeit der Reinhaltung einhalten. Will ich nicht. Dies greift Johannes scheinbar in dem Bild von den 144.000 auf. Sie haben sich bildlich gesprochen reingehalten. Sie haben sich ganz dem Kampf gewidmet, in den Jesus sie gestellt hat. Und womit dieser Kampf verbunden wird, ist, das wird in zwei Dingen angedeutet, in Vers 4. Sie folgen dem Lamm, wohin es auch geht. Das ist das Erste. Das Zweite, in ihrem Mund wurde keine Lüge gefunden. Also nochmal, wie widmen sich die 144.000 dem Kampf, in den Christus sie gestellt hat? Sie folgen dem Lamm, wohin es auch geht. In ihrem Mund, zweitens, wurde keine Lüge gefunden. Vielleicht zum Ersten. Sie folgen dem Lamm, wohin es auch geht. Lukas berichtet an einer Stelle Folgendes. Kapitel 14 von Vers 25. Scharen von Menschen begleiteten Jesus, als er weiterzog. Da wandte er sich um und sagte, wenn jemand zu mir kommen will, muss er alles andere zurückstellen. Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, ja sogar sein eigenes Leben. Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir auf meinem Weg folgt, der kann nicht mein Jünger sein. Die 144.000 folgen dem Lamm, wohin es auch geht. Sie sind echte Jünger. Sie nehmen lieber wirtschaftliche Nachteile in Kauf, als sich durch die Teilnahme am Götzendienst wirtschaftliche Vorteile zu sichern. Sie sind nicht bereit, Menschen, Staaten oder Ideologien unbedingten Gehorsam zu leisten, der nur Gott zusteht. Vereinnahmen lassen sie sich nur von Gott, von Jesus, sonst von niemandem. Und dann das zweite Kennzeichen der kampfbereiten Jünger. In ihrem Mund wurde keine Lüge gefunden. Sie haben die Wahrheit bezeugt und haben besonders hierin Jesus nachgeahmt. Es wird ja hervorgehoben, das Lamm ist in gewisser Weise mittendrin in dem Kampf, in dem die 144.000 stehen. So wie das hier geschildert wird, ist das Lamm nicht auf dem Berg Zion bloß und guckt runter und hilft den 144.000, sondern das ist irgendwie mittendrin und führt und leitet sie im Kampf. Wahrscheinlich wird hier auf die Treue von Jesus hingewiesen, die er selber an den Tag legte, als er seinen Weg ans Kreuz ging. Offenbarung 1, Vers 5, da wird Jesus als der treue Zeuge bezeichnet. Jesus hat als menschgewordener Sohn Gottes die Wahrheit über Gott bezeugt und offenbart. Könnt ihr die Evangelien, die Passionsgeschichte durchlesen, ne? An der entscheidenden Stelle, wo der Hohepriester sagt, so jetzt haben wir's, jetzt haben wir den entscheidenden Grund, um Jesus hinzurichten. Worum geht's da? Es geht dort um vermeintliche Gotteslästerung. Jesus bekennt, ja, ich bin der Gottessohn. Der Hohepriester antwortet darauf, ja, was brauchen wir jetzt noch weiter Zeugen? Ja, wir haben es selber gehört. Wir haben hier den Grund, um Jesus hinrichten zu lassen. Er hat Gott gelästert. Jesus hat nicht viel gemacht in dem Prozess. Er hat einfach nur die Wahrheit gesagt. Er wurde gefragt, Jesus, wer bist du? Bist du der Sohn Gottes? Ja, der bin ich. Dann ab ans Kreuz. Christen werden in der Offenbarung ähnlich dargestellt als solche, die die Wahrheit über Jesus bezeugen. Johannes selber ist auf der Insel Patmos verbannt, weil er sich zu Jesus bekannt hat. In Kapitel 11, da wird die Gemeinde im Bild der zwei Zeugen dargestellt, um deutlich zu machen, was ist eigentlich das Hauptkennzeichen von Gemeinde? Sie bezeugen die Wahrheit über Jesus. Nach Kapitel 12, Vers 11 haben Christen den Teufel besiegt, weil Jesus für sie gestorben ist und sie an dem Zeugnis über Jesus festgehalten haben. Also das sind also die 144.000. Es ist die geeinte Vollzahl aller Heiligen. Gott bewahrt sie durch alle Bedrängnisse hindurch. Christus hat sie erkauft mit seinem Blut. Sie loben Gott von ganzem Herzen, weil sie sich an ihm mehr als über alles andere freuen. Weil Jesus sie erlöst und erkauft hat, folgen sie ihm, wohin er sie auch führt, durch alle Prüfungen und Leiden hindurch. Die 144.000 tragen das Zeugnis über Jesus an sich und am Ende stehen sie dann gemeinsam vor Christus in ungetrübter Freude. Diese wahre himmlische Identität der 144.000 wird den Gemeinden die noch auf der Erde in Anfechtungen stehen, vor Augen gestellt. Und all das soll sie zum Ausharren ermutigen. Also, ihr gehört schon zu den 144.000. Ihr seid schon mit Christus auf dem Berg Zion in gewisser Weise vollendet. Vom Berg Zion aus führt Christus euch hier in diesem Leben, er führt euch als Heerführer an, damit ihr den Kampf des Glaubens bis zum Ende durchsteht. Zum Schluss. So wie Johannes das in den Kapiteln 11 bis 13 geschildert hat, müssen wir uns hier in dieser Welt auf einen Kampf einstellen. Es geht hier um einen Kampf um die Wahrheit. Da treten Zeugen auf zwei Seiten auf. Die einen leugnen die Wahrheit über Jesus. Wir bezeugen die Wahrheit über Jesus und sind bereit, mit unserem Leben dafür einzustehen. Es geht um die Wahrheit, was ist eigentlich Götzendienst? Kann man Jesus als Herrn anbeten und gleichzeitig Herren in dieser Welt verehren? Nein, geht nicht. Jesus hat göttliche Würde. Wir erweisen uns als treue Zeugen von Jesus und stehen für diese Wahrheit ein. Vor allen Dingen diese Wahrheit. Jesus, er ist der menschgewordene Sohn Gottes. Jesus hat sein Leben am Kreuz gegeben als Sühneopfer für verlorene Sünder. Gott hat diesen Jesus von den Toten auferweckt und zum höchsten König eingesetzt. Jesus kommt bald wieder, um zu richten Lebende und Tote. Kämpfe darum, dass von deinem Leben in Wort und Tat dieses Zeugnis über Jesus ausgeht. Wenn ich hier sage Wort und Tat, dann ist es immer schön, eine schöne Redeweise. Natürlich gehört das beides zusammen. Wir müssen über Jesus reden, liebe Geschwister. Und die Taten müssen dem natürlich entsprechen. Aber wir müssen den Menschen bezeugen, wer Jesus ist. Das ist eine Botschaft. Setze deine Kraft da rein, durch das Gute, das du tust und redest, das Böse als das zu enttarnen, was es ist, Auflehnung gegen Gott. Mach dir Gedanken darüber, was läuft hier gerade in unserer Zeit ab? Wo geschieht Götzendienst? Und benenne das. Warne Christen davor. Ringe darum, dass du in deinem eigenen Leben das Gute mit dem Guten, das Böse bekämpfst und besiegst. Kämpfe darum, dass die größte Freude, die du hast, die Freude über Gott in Christus ist. Das, worüber du dich am meisten freust, das ist dein Gott. Christus hat dich durch die Hingabe seines Lebens für sich erkauft. Durch Jesus wirst du für immer unter Gottes gnädiger Herrschaft leben. Mach dir immer wieder Gedanken darüber, was es heißt, für immer mit dem einen wahren Gott verbunden zu sein. Das ist das größte Vorrecht, das ein Mensch haben kann. Und nicht alle Menschen werden das erleben. Es sind allein die 144.000. Amen.